Also, wenn man in der Bibel liest, dann liest man ja manchmal Sachen, wo man denkt, boah, ja, ist jetzt nicht so interessant. Ja, also die überfliegt man dann schnell, weil man sie vielleicht für langweilig hält oder es nicht den Anschein hat, dass Gott jetzt dadurch zu mir spricht. Ja, also Geschlechtsregister, Grußworte, Ortsbeschreibungen, all solche Dinge. Aber täuschen wir uns nicht, da steckt manchmal richtig viel hinter und Gott möchte das gebrauchen, um zu uns zu sprechen. Und ich möchte euch gerne mal was vorlesen, was zu mir gesprochen hat. Und ihr werdet erstmal denken, was hat er zu Ihnen gesprochen, aber hört erstmal zu. Und zwar ist das aus dem Brief des Apostel Paulus an die Römer und im letzten Kapitel, ich glaube, das ist das letzte, ja, in dem letzten Kapitel. Da schreibt er Folgendes: Ich empfehle euch unsere Schwester Phöbe an, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchreä ist, dass ihr sie aufnehmt im Herrn, wie es sich für die Heiligen gehört und ihr beisteht in allen Dingen, in denen sie euch braucht, denn auch sie ist für viele eine Hilfe geworden, auch für mich selbst. Grüßt Priscilla und Aquila, meine Mitstreiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihr Leben riskiert haben, denen nicht nur ich danke, sondern auch alle Gemeinden unter den Nationen. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus. Grüßt Epenetus, meinen geliebten Freund, der Erstling von Achaia für Christus ist. Grüßt Maria, die viel für uns gearbeitet hat. Grüßt Androkonios und Junias, meine Verwandten und meine Mitgefangenen, die unter den Aposteln angesehen sind und schon vor mir in Christus waren. Grüßt Amplias, meinen geliebten Freund im Herrn. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus. Und Stachys, meinen geliebten Freund. Grüßt Apelles, den Bewährten in Christus. Grüßt die vom Haus des Aristobul. Grüßt Herodion, meinen Verwandten, grüßt die vom Haus des Narzissus, die im Herrn sind, grüßt Tryphäne und Tryphosa, die im Dienst des Herrn arbeiten, grüßt die geliebte Persis, die im Dienst des Herrn viel gearbeitet hat, grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn und seine und meine Mutter. Ich höre mal auf hier. Es geht noch weiter. Ich merke, ich langweile euch schon, oder? Was kann Gott uns durch diese Bibelstelle sagen? Also wenn ich in der Bibel lese und ich verstehe nicht, was Gott sagen will, dann denke ich immer, welche Worte kommen am meisten zum Vorschein? Da gucke ich dann mal nach. Und hier steht ganz oft im Herrn. Alle die Leute, die der Paulus da beschreibt und grüßt, sind in Christus oder im Herrn. Die haben gearbeitet im Herrn, die sind im Herrn, die sind die Ersten, die im Herrn waren und so weiter. Wenn du das nochmal durchliest zu Hause, das ist Kapitel 16, von 1 bis, weiß ich nicht, könnt ihr ganz durchlesen, das Kapitel, dann stellt ihr fest, dass er ganz viel die Leute beschreibt als in Christus, im Herrn. Und das hat mich nachdenklich gemacht und da habe ich so gedacht, wenn wir uns persönlich anschauen, gegenseitig, würden wir sagen, ich sehe die Katrin im Herrn oder ich sehe den Markus im Christus. Würden wir so reden? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir dazu neigen, viel eher Menschen von ihrem äußeren Anschein her zu beurteilen oder von dem, was sie geschafft haben oder von dem, was sie können oder wie sie aussehen, also von Äußerlichkeiten. Der Paulus hat eine ganz andere Blickrichtung auf die Leute, die er grüßt. Er sieht sie im Herrn, er sieht sie in Christus. Er sieht Jesus wichtiger in den Menschen als das Vordergründige, was die Menschen ausmacht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Gott uns ermutigen möchte, einander auch so zu sehen und Menschen insgesamt mehr durch diese Brille des Heiligen Geistes zu sehen. Und dann habe ich mich gefragt, was heißt das denn überhaupt, in Christus zu sein? Jesus betet ja in seinem hohenpriesterlichen Gebet, was wir in Johannes 17 finden, dass Folgendes hier. Ich habe einfach nur einen Auszug genommen. Er betet für die Einheit seiner Nachfolger und das in so einer Art Verschachtelung. Achtet mal darauf, wie er das beschreibt. Ich bitte für die, die an mich glauben werden, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen auch sie eins sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. So, Jesus beschreibt also, dass da irgendwie er im Vater, der Vater in ihm, alle beide in uns, irgendwie so. Also es geht da hin und her. Und der Paulus, der greift diesen Begriff, dass Christus in dir lebt, wenn du ihm Glauben schenkst und ihm vertraust und ihn in dein Herz einlässt, dann schreibt er das an verschiedenste Stellen. Ich habe mal einfach nur drei rausgesucht, wo er das an die Gemeinden schreibt. Da sagt er zum Beispiel, prüft euch in eurem Glauben. Und dann fragt man sich, wie kann ich mich denn in meinem Glauben prüfen? Das findet ihr im 2. Korinther 13, Vers 5. Dann sagt er, oder erkennt ihr in euch selbst nicht, dass der Christus in euch ist? Es sei denn, ihr seid unbewehrt. Also wenn ihr nicht klar seid in dieser Frage, lebt Jesus in mir oder lebt er nicht in mir, dann gibt es da noch was nachzubessern, würde ich mal so sagen mit meinen Worten. Und Paulus sagt, prüft euren Glauben. Und das Wesentliche an eurem Glauben ist, dass ihr euch darüber im Klaren seid, Christus ist in mir. Das ist das Wesentliche an der Nachfolge von Jesu Christi. Okay, und an einer anderen Stelle, oder beziehungsweise, wenn das nicht der Fall ist, wenn du also bei dieser Prüfung zu dem Ergebnis kommst, bin mir nicht so klar, ob Jesus in meinem Herzen ist. Mir hat mal einer gesagt, dann ist er nicht in deinem Herzen. Dann ist das Zeugnis des Heiligen Geistes, dass Jesus in deinem Herzen ist, wenn du ihn tatsächlich eingeladen hast. Also wenn du dich fragst oder dir unsicher bist, dann möchte ich dir heute einfach empfehlen, lad ihn ein in dein Herz. Lad ihn einfach ein. In der Offenbarung schreibt der Johannes, im Namen Gottes, siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Es gibt eine ganz klare Zusage von Gott, dass wenn wir Jesus in unser Herz einladen, er auch reinkommt. Und das, was uns hindert, ihn einzuladen, sind oft, dass wir glauben, wir müssen irgendeine Vorleistung erbringen. Die einzige Vorleistung, die wir erbringen müssen, ist zuzugeben, dass wir ihn brauchen. Demut, das ist die einzige Voraussetzung. Wir müssen einfach nur zugeben, wir kriegen es alleine nicht hin. Wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn für die Frage nach dem Tod. Wir brauchen ihn für die Frage nach unserer Schuld. Wir brauchen ihn für die Frage der Beziehung zum Vater. Wir brauchen Jesus. Aber wenn wir dann merken, er steht vor meiner Tür und klopft an, dann sagt er mir zu, ich werde hineingehen und ich werde das Abendmahl feiern mit demjenigen, der es macht. Und das wollen wir ja gleich auch tun. Jetzt ist das eine, das ja zu glauben, dass Jesus in einem wohnt, so, ja. Aber das Zweite, was dazugehört, ist, dass er auch sozusagen als Hausherr handeln darf. Und da schreibt der Paulus, meine Kinder, an die Galater, der schreibt, meine Kinder, um die ich immer wieder die Schmerzen der Geburt erleide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Also es geht nicht nur darum zu glauben, ja, jetzt ist Jesus in meinem Herzen, alles wird gut, ich komme in den Himmel, Punkt. Sondern jetzt geht es darum, dass Christus in uns Gestalt gewinnt, also wirksam wird durch die Gegenwart seines Heiligen Geistes. Und die wohl bekannteste Stelle, wenn es darum geht, Christus in uns, ist die, wo Paulus sagt, es ist eigentlich ein Geheimnis, was man Menschen schwer erklären kann, was es bedeutet, dass Christus in einem lebt. Weil richtig nachvollziehen können das nur Menschen, die auch Christus im Herzen haben. Es ist und bleibt ein Geheimnis. Und er sagt, dieses Geheimnis ist Christus, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Das ist jetzt mal nur ein Auszug daraus, was der Paulus so sagt dazu, dass, dass der Gott, an den wir glauben, nicht nur ein Gegenüber ist, sondern ein innewohnender Gott ist. Ein Gott, der in uns leben will. Ja, das sind nur mal ein paar Auszüge. Es gibt viel, viel mehr Bibelstellen dazu. Und wenn wir uns einander anschauen und sehen dann den Christus in dem anderen, ist das ein völlig anderer Umgang miteinander. Weil ich benehme mich einem Christus in einem anderen anders gegenüber als vielleicht einem Menschen, der mir irgendwie schwer kommt. Wisst ihr, was ich meine? Jesus hat da an einer Stelle auch dieses Beispiel gebracht und hat gesagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Also ist es gut, Menschen durch die Brille von Jesus zu sehen und zu erkennen, Christus in dem Menschen. Nun ist nicht Christus in jedem Menschen, das habe ich ja schon erklärt, sondern in denen, die ihn eingeladen haben. Aber ich gehe mal davon aus, wie wir hier untereinander in der Gemeinde, wir sollten uns so sehen, dass wir Christus in dem anderen sehen. Aber Jesus sagt dennoch, dass er gerne, dass wir auch diesen Blick haben sollten auf andere Menschen. So, und dann haben sie ihn gefragt, was bedeutet das denn? Und er hat ihnen im Prinzip erklärt, ich war in dem Durstigen, ich war in dem Hungrigen, ich war in dem Nackten, ich war in dem Kranken, ich war der Fremde. Und was ihr den Menschen getan habt, das habt ihr mir getan. Und der Paulus erklärt uns auch, dass wir in dieser Haltung arbeiten sollten. Also da beschreibt er das Verhältnis von Herren zu Knechten und so weiter. Ich sage mal Arbeitnehmer, Arbeitgeber in unserer heutigen Zeit. Und er beschreibt da im Kolosserbrief, arbeitet so, als würdet ihr nicht Menschen arbeiten, nicht für Menschen arbeiten, sondern arbeitet so, als würdet ihr für den Herrn arbeiten. Ja? Denkt, wenn ihr arbeitet, nicht, ihr tut es, um einem Menschen zu gefallen oder von einem Menschen in erster Linie Geld zu kriegen, sondern tut es, als wäre es direkt für Gott. Ja? So, und diese starke Art von Identifikation, die soll dadurch möglich sein, dass Christus in uns ist. So, das ist das Erste. Das Zweite ist jetzt, Christus ist, du bist in Christus. Also nicht nur Christus wohnt in uns, sondern wir sind in Christus. Und der Paulus beschreibt das zum Beispiel im Römerbrief, wir die vielen sind ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Oder den Korinthern schreibt dann, aber aus ihm kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist zur Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Also Christus wohnt in uns, wir wohnen in Christus. Vorher haben wir gehört, dass Jesus sagt, Vater, du wohnst in mir und ich in dir. Und jetzt gibt es noch eine Steigerung, die steht im Kolosser 3. Da sagt, um die Verschachtelung komplett zu machen, da sagt der Paulus, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Ja, und jetzt möchte ich euch, weil das alles ziemlich verwirrend sein kann, das gerne demonstrieren. So, wo ist mein Stift? Das bist du. Ja? Ich habe das irgendwo gesehen, zwar nicht so, ich werde es aber trotzdem versuchen, genauso zu machen. Das bist du, ja. So. Schön, ne? Könnt ihr euch sehen? Er sieht ziemlich schlicht aus, aber ist schon mal so gut, ja? So, das bist du. So, jetzt, wer ist in dir? Christus ist in dir. Das hoffe ich zumindest sehr. So, das ist also Christus. Christus. Christus ist in dir. Ja? Du bist da, Christus ist in dir. Wer ist in Christus? Jesus hat gesagt, der Vater ist in mir. Du bist in mir, Vater. Der Vater. Der Vater ist in Christus, Christus ist in dir. Ja? So, jetzt haben wir gerade gehört, dass wir aber als Menschen auch in Christus sind. Ja, gut. Also das ist auch Christus hier. Da Das ist auch Christus. Christus ist in dir. In Christus ist der Vater. Und du bist in Christus. Ja? Okay. Und dann haben wir zuletzt gelesen, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus. Also du mit Christus in Gott. Das ist Gott hier. Ja? So, jetzt haben wir dein Leben mal so richtig erklärt. So. Kannst du dich noch sehen hier? Da bist du. Ja. Was kann auf dich zukommen? Wovor hast du Angst? Was befürchtest du? Was befürchtest du? Lass uns mal ganz kurz überlegen, was das bedeutet, wenn das die Wahrheit ist. Und wir haben das aus der Bibel so genommen. Wenn wir dem Glauben schenken, wenn das tatsächlich so ist. Christus in dir, der Vater in Christus. Du in Christus und mit Christus in Gott. Wenn das so ist, was kann dir dann passieren? Stellen wir uns mal vor, der Widersacher, der Teufel, kommt und will dir was anhaben. Ja? Und dann kommt er erstmal zu Gott. Da hat er schon mal deswegen ein Problem. Weil Gott hat ihn geschaffen und Gott hat sein Urteil über ihn bereits gefällt. Und er hat eigentlich gar keine Chance gegen Gott. Jetzt gehen wir mal eine Sekunde davon aus, er würde hier dran vorbeikommen. Was ich nicht glaube. Aber stellt euch mal vor, er würde da dran vorbeikommen. Auf wen trifft er dann? Auf Christus. Und mit Christus hat der Teufel so seine Geschichte. Der hatte mal kurz gedacht, so für 3 Tage, er hätte ihn besiegt. Aber was ist passiert? Jesus ist auferstanden von den Toten. Und er hat den Teufel besiegt. Und er hat nicht nur den Teufel besiegt, sondern er hat auch den Tod und die Sünde besiegt. Und ich nenne ihn mal den Kopfzertreter. Christus hat dem Teufel, die Schlange, den Kopf zertreten. Das könnt ihr am Anfang der Bibel lesen. Da wird schon prophezeit, dass der Teufel dem Samen von der Frau in die Ferse beißen wird, aber er wird ihr den Kopf zertreten. So, okay. Jetzt gehen wir mal davon aus, nur mal so rein theoretisch, er würde direkt zu dir kommen. Der würde hier vorbeikommen, er würde hier vorbeikommen, er würde dich direkt irgendwie bedrohen können. Was ist dann? Wer ist denn in dir? Guck mal, der in dir ist, der ist größer als der in der Welt ist, sagt die Bibel. Also selbst unter dieser Voraussetzung wird der Teufel schweres Spiel haben. Und letztendlich, ich hoffe, dass das sehr plastisch und deutlich wird, glaube ich, würde mal sagen, du bist sicher. Du bist sicher. In Christus zu sein, ist Sicherheit. Ich will das mal ganz praktisch machen. Keine Krankheit, keine schlechte Diagnose. Egal, was Menschen dir angetan haben oder dir antun werden. Egal, wie dein Leben verlaufen wird, was auch immer dir begegnen wird. Christus in dir, du in Christus, verborgen in Gott. Was gibt es Sicheres? Was gibt es Sicheres? Und ich glaube sogar, dass selbst der Tod uns nicht antun kann. Weil nämlich der Christus, der in dir ist, den Tod überwunden hat. Also selbst den Tod, selbst das Schlimmste, was uns passieren könnte, wird uns nicht mehr trennen von Gott. Und das sagt die Bibel ja auch. Was kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist? Nichts. Weder Hohes noch Tiefes, weder Mächte noch Gewalten. Nichts kann uns trennen davon. Ich möchte gerne, dass wenn wir jetzt das Abendmahl feiern zusammen, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir sicher sind in Gott. also mein Herzschlag ist, wann immer du in eine brenzliche Situation kommst, erinnere dich an diese Predigt. Erinnere dich daran, dass der Christus in dir größer ist, als der in der Welt ist. Erinnere dich, dass du verborgen bist mit Christus in Gott. Dass du geschützt bist. Es gibt keinen besseren Schutz. Es gibt keinen besseren Schutz. Nichts, nichts, überhaupt nichts könnte dir was anhaben. Das Einzige, was das Problem daran ist, ist, glaubst du das? Das ist das einzige Problem an der ganzen Sache. Vertraust du darauf? Vertraust du darauf? Wenn du darauf vertraust, kann dir nichts mehr passieren. Nichts. Und ich weiß, hier sitzen Leute, die haben keine guten Zeiten. Ich möchte euch ermutigen. Du bist sicher in Gott. Du bist sicher in Gott. Nichts kann dich trennen von seiner Liebe. Nichts kann dich trennen von der Beziehung zu ihm, wenn du darauf vertraust. Noch nicht mal der Tod. Nichts. Absolut nichts. Ich würde gerne beten und dann würde ich gerne euch ins Abendmahl führen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr das mal so gedanklich mitnehmt, welchen kostbaren Schatz Christus am Kreuz erworben hat, damit das Realität wird. Damit du in diese Sicherheit hineinkommen kannst. Halleluja. Jesus, ich danke dir, was du für uns getan hast. Du hast nicht nur einen Weg zurück zum Vater gebahnt, du bist nicht nur unser Gegenüber, sondern du willst in uns leben und du willst mit uns zusammen verborgen im Vater uns einen Schutz geben, der über die Maßen stark ist, Herr. Du willst jede Angst vor dem Tod wegnehmen, du willst jede Sorge wegnehmen, du willst alles, was uns bedrängt, wirklich durch unser Vertrauen zu dir entkräften. Du hast uns wirklich erlöst, Herr, und das wollen wir im Abendmahl feiern. Und was wir wollen ist, wir möchten in diesem Abendmahl zum Ausdruck bringen, dass wir genau das glauben, dass wir dir vertrauen, dass wir in dir sicher sind. Denn du hast nicht nur die Macht der Sünde und des Todes gebrochen, sondern du willst uns auch noch Leben im Überfluss schenken. Und Herr, wir feiern deine Hingabe im Abendmahl. Wir feiern deine Hingabe bis ans Kreuz. Herr, wir feiern auch das Bewusstsein deiner Auferstehung, dass du nicht im Tod geblieben bist, sondern dass du den Teufel wirklich entwaffnet, entblößt und besiegt hast, ganz und gar und für immer und ewig. Dafür preisen wir dich. Amen.